So etwas hätten wir von Felix Sprost nie erwartet.
Ein deutscher Filmproduzent, Spross, einer Handtuchdynastie, vielleicht klingelt es aber dem Namen. A thoroughly charming
young man. Ein charmanter junger Mann, durch und durch, den wir alle für völlig ehrlich hielten.
Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand.
Und ich habe mir gedacht, was hat der da angestellt?
So leid es mir tut, da ist das Mitleid eingeschränkt. I can't.
His acting performances were. Seine Schauspielerei war unglaublich.
Yes. Wonderful.
Wundervoll, super, toll, fand Felix Vossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Vossen wirklich?
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger.
Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle.
Folge 6. Vossen, der Filmproduzent.
In dieser Folge führt mich meine Spurensuche nach London und Hamburg, in die Welt des Filmfans und Filmproduzenten Felix Vossen.
Ich bin langsam mal dran gewöhnt.
Wofür ist das? Ja, klar. Oh, super, ja, schön. Super. Das ist doch aber auch schön hier.
Toll.
An diesem Märztag 2011 plaudert Felix Vossen entspannt und freundlich, scherzt und fragt interessiert nach. Diese Aufnahmen sind eine der wenigen Möglichkeiten, ihn im Original und auf Deutsch zu hören. Heute, nach Flucht und Verhaftung, spricht er nicht mehr mit den Medien. 2011 ist Vossen einer der Produzenten von I, Anna. Am Rande der Dreharbeiten in Hamburg gibt er dem Filmjournalisten Siegfried Tesche ein Interview.
Wir drehen jetzt 7 Tage in Hamburg, was Schönes. Ich glaube, ursprünglich waren nur 5 geplant. Wir sind ja auch an Location für einen Tag, was Schönes. Wir haben ein super Haus mit einem tollen Lift gefunden, den wir unbedingt mit dabei haben wollten. So ein bisschen so Fahrstuhl zum Schafott, so etwas in der Art.
You look really lovely.
You haven't seen me in the cold light of day.
Would you mind if I took your number?
No.
Für den intimen Film um eine späte Liebe und einen mysteriösen Mord stehen zwei internationale Stars vor der Kamera, Charlotte Rampling und Gabriel Byrne.
Do you have a pen?
Oh, sure.
Ich bin mit denen aufgewachsen, eigentlich. Ich habe zum ersten Mal Charlotte Rampling gesehen. Ich glaube, da war ich vielleicht 13 oder so. Schon einfach toll. Es ist ein Traum eigentlich, dass das geklappt hat. Gabriel Byrne dasselbe natürlich, Usual Suspects und so. Das ist unsere absolute Traumbesetzung. Ohne die hätten wir es uns nicht vorstellen können zu machen. Es gab also keinen Plan B. Also ist schon ziemlich aufregend.
Felix Vossen ist zu diesem Zeitpunkt noch fast ein Neuling im Filmgeschäft. Als Cineast ohne Ausbildung, mit wenig praktischer Erfahrung und Kenntnis der Branche. Den Zugang zur internationalen Filmwelt verschafft ihm Barnaby Southcombe. Er ist Charlotte Ramplings Sohn und deshalb bestens vernetzt. Mit Vossen hat er die kleine Produktionsfirma Embargo in London gegründet. I, Anna ist einer ihrer ersten Filme. In der Produktion mit seiner Mutter führt Southcombe zum ersten Mal auch Regie in einem Kinofilm. Und er holt den Hamburger Produzenten Michael Eckelt als Partner mit ins Boot. Auf einmal war von einem Felix die Rede, erinnert sich Eckelt.
Und dann habe ich gesagt, wer ist Felix? Hat er gesagt, ja, Felix Vossen, das ist der Produzent des Films. Und der ist im Moment irgendwo anders in irgendeinem Ausland und nicht zu erreichen.
Am Rande der Berlinale 2010 begegnen sich Eckelt und Vossen zum ersten Mal persönlich. Bei einer Besprechung zum gemeinsamen Filmprojekt im Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Für den Hamburger Produzenten ein bleibender Eindruck.
Naja, also als Filmprofi kann man jetzt gerade nicht darüber, aber er war zumindest total begeistert. Ich bin ja eher so ein nüchterner Typ und das stand uns auch etwas im Wege, weil er diese Begeisterung auch wollte. Es war für ihn ein ganz wesentlicher Motor, dass man optimistisch und mit guter Laune an alle Sachen rangeht. Ja, und Einwände ließ er irgendwie nicht wirklich gelten.
Schnell merkt Eckelt, wie unprofessionell die Newcomer aus London die Sache angehen. Zum Beispiel beim Erwerb der Rechte für den Filmstoff. I, Anna ist ein Remake des deutschen Kinofilms Solo für Klarinette mit Götz George und Corinna Harfouch. Die Rechte an der Geschichte lassen sich Vossen und Southcombe eine unvorstellbare Summe kosten.
Die hatten die 250.000 Euro auf den Tisch gelegt, schon mal. Und dann habe ich gesagt, Felix, hast du eine Macke? Da hat er selber immer gelacht. Ja, der hat immer selber gelacht. Da hat er so eine meckernde Lache und hat dann immer sich gesagt, ja, ist komisch, ne? So ist es aber und so.
Verwundert ist der erfahrene 63-Jährige auch, dass Felix Vossen für das vergleichbar kleine Filmprojekt insgesamt 6 Londoner Anwälte auffährt, die 83 Verträge abfassen.
Und im Prinzip hatte ich das Gefühl, da wird irgendwie Film gespielt, weil das sind normalerweise Vertragsumfänge, die man bei 30 Millionen Film hat, aber nicht bei 3 Millionen. Ja, die Anwälte waren das teuerste im ganzen Film am Ende.
Aber Felix Vossen hängt sich rein ins Projekt.
Er war der gute Geist gewesen, muss man sagen. Also er hat wirklich alles getan, damit der Film ein Erfolg wird. Und er war also wirklich enthusiastisch und dazu bereit, diesen Enthusiasmus auch mit viel Geld zu bezahlen. Wenn man sich heute fragt, woher er das Geld hatte, dann stellt sich das natürlich in einem anderen Licht dar. Aber es sah eben erstmal so aus, als wenn das nicht das Problem wäre. Ja.
Die Leidenschaft für den Film entwickelt Felix Vossen schon als Jugendlicher. Im Internat in der Schweiz gehört das Kinomagazin Cinema für ihn zur Pflichtlektüre, erinnert sich Vossens Schulfreund und Zimmergenosse Ralf Weber.
Da musste ich ihn regelmäßig abfragen, also welcher Regisseur, welcher Schauspieler, welche Produktionsgesellschaft. Film war das ein und alles.
War ihm da schon klar oder hatte er da schon vor, dass er tatsächlich beruflich was damit anfangen wollte mit Film und hatte er eine Vorstellung, welche Rolle er da haben würde, ob als Regisseur, Produzent, Schauspieler?
Produzent. Definitiv nicht Schauspieler, aber Produzent. Dass er das später geworden ist mit Imbago Films in London, das war für mich eine ganz natürliche Entwicklung seines Wunsches, in die Branche rein zu wollen und dann auch ein bisschen am größeren Rad zu drehen. Das ist eigentlich das, wo er hin wollte. Das war sein Ziel irgendwann mal.
Das nehmen viel später auch Vossens Londoner Freunde wahr, die in die Aktienspekulationen des Deutschen investieren. Richard Hunter etwa, der in Wirklichkeit anders heißt.
Being a stock market trader and sat at a desk looking at screens all day long sends you slightly crazy.
Als Daytrader wird man allmählich verrückt. Felix wollte nicht nur als Langweiler gesehen werden, sondern als Kreativer. Das hatte aber auch einen finanziellen Aspekt. Er sagte,
if you can produce a film that really hits the jackpot,
ein Film kann äußerst profitabel sein, wenn man einen Hit landet und den Jackpot gewinnt. Bei relativ geringen Investitionen kann ein Film enorme Gewinne einfahren. Das zog ihn an. Und er liebte die Begeisterung für Kreatives. Das war attraktiv für ihn.
Vossens Freunde berichten mir, dass der Deutsche seinen späteren Partner im Filmgeschäft Barnaby Southcomb über Bekannte in London kennenlernt. Vossen selbst erzählt 2011 eine ganz andere, viel originellere Geschichte.
Wir haben uns kennengelernt auf der Straße vor fast 10 Jahren oder so. Und Barnaby war da mit seiner Super 8 Kamera und hat irgendwelche Dinge gefilmt. Und da bin ich auch im Zugang und sag, du, ich hab auch bin auch interessiert an Film. Und er dachte sicherlich auch, wer ist dieser etwas seltsame Typ. Und dann haben wir uns dann halt angefreundet und und über die Jahre halt gedacht, du, lass uns mal einen Film machen. Und haben eben diese Produktionsfirma zusammen gegründet.
Welche Version der Geschichte stimmt, lässt sich nicht klären. Denn weder Felix Vossen im Züricher Gefängnis noch Barnaby Southcomb wollen mit mir sprechen. Im Londoner 20th Century House in Soho bin ich mit Uberto Pasolini verabredet. Als Produzent für den amerikanischen Filmriesen hatte er seinen größten Erfolg. Die Stripper-Komödie Ganz oder gar nicht aus dem englischen Stahlarbeitermilieu wird 1997 zum Kinohit und räumt reihenweise Preise ab, darunter einen Oscar. Deshalb hat Pasolini hier immer noch ein vollgepacktes kleines Büro, auch wenn er längst nicht jeden Film mit dem US-Studio macht. Für einen kleinen, nicht kommerziellen Film, der 2013 in die Kinos kommt, gewinnt Pasolini Felix Vossen als Co-Produzenten.
He seemed to be very keen to learn and a very fast learner.
Er schien sehr darauf aus zu sein, zu lernen und war ein sehr schneller Lerner, was das Filmbusiness angeht. Felix begeisterte sich aber auch für die kreative Seite. Er und seine beiden Partner vermittelten den Eindruck, sie wollten mit ihrer kleinen Firma eine Bandbreite von Filmen produzieren. Einige kommerzieller und einige mit kreativeren oder künstlerischen Ambitionen. so wie mein Film. Er handelte vom Umgang mit Menschen, die alleine sterben, taugte also gar nicht zum
Blockbuster.
Also genau genommen kümmern wir uns in dieser Abteilung darum, die Angehörigen von Verstorbenen zu finden. Und wenn das nicht... Ja, ja, Ihr Vater... Nein, nein, die Familie ist nicht verpflichtet, die Kosten der Beerdigung zu tragen. Nein, keineswegs. Richtig.
Ruhig und bedächtig erzählt Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit die Geschichte eines einsamen Londoner Beamten, der Beerdigungen für völlig Vereinsamte organisiert. Huberto Pasolini schreibt das Drehbuch, führt Regie. Felix Vossen besorgt den Großteil des Geldes. Der 59-jährige Pasolini erlebt den deutlich jüngeren Deutschen als charmant, fröhlich, neugierig und professionell.
It was very smooth, his group between the company and other investors that he would bring in.
Es lief sehr reibungslos. Er hatte sich zu einem gewissen Finanzierungsanteil verpflichtet und das Geld kam.
The paperwork was completed.
Der Papierkram war pünktlich erledigt.
He was very supportive in my choices.
Felix unterstützte meine Vorstellung für die Besetzung. Er besuchte die Dreharbeiten, er steuerte Ideen bei. War dabei aber nie aufdringlich. Er war eigentlich der ideale Produzent.
Die Beziehung wird freundschaftlicher. Vossen versucht bald für Pasolini mehr zu sein als Filmproduzent. Er bietet dem italienischen Filmemacher an, dessen privates Geld anzulegen, erzählt ihm von erfolgreichen Aktiengeschäften mit Daytrading, zeigt ihm den beeindruckenden Computerarbeitsplatz für seine Börsengeschäfte zu Hause.
He offered me the possibility of a new fund that he was putting together with his parents.
Er bot mir einen Fonds an, in dem er auch Geld seiner Eltern verwaltete. Und Felix wollte mich genauso behandeln, versprach nur Gewinne, nie Verluste. Ich fand das ziemlich seltsam, denn manchmal gehen Investments hoch und manchmal runter. Ich lehnte erneut ab. Ich hatte das Gefühl, er wollte nett und großzügig sein und mich an einer sicheren Investition teilhaben lassen, die er auch für seine Eltern machte. Ich lehnte dieses Angebot ab. Nicht, weil ich misstrauisch war, sondern weil ich nicht Äpfel und Birnen vermischen wollte. Die Rolle eines Filmproduzenten mit der eines Finanzberaters. Ich hatte aber keinen konkreten Verdacht.
Für Huberto Pasolini ist Vossen einer, der erfolgreich versucht, Geschäft und Leidenschaft parallel zu verfolgen. Aktienhandel und Filmproduktion.
Er wollte eine andere Seite für sein Leben. Er wollte nicht nur jemand sein, der mit Geld umging, sondern auch jemand in einer kreativen Branche, wie Kino. Felix verwendete einiges seiner intellektuellen Energie darauf, nur noch Filmproduzent zu werden, während der Großteil seiner Zeit und seines Interesses weiter der Rolle als Investor gewidmet war.
Ich habe immer gedacht, da verdient er das Geld, was er im Film investiert, in der Hoffnung, dass irgendwann mal irgendwas bei rauskommt, was den Turnaround bringt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er so berühmt werden wollte. Ich habe schon... Der wollte das schon mit dieser Filmproduktion.
Glamour und die Namen großer Stars sind nicht entscheidend für Vossens Filmbegeisterung, meint Michael Eckelt, genau wie der langjährige Londoner Freund Richard Hunter.
He wasn't trying to grab the limelight.
Er suchte nicht das Rampenlicht, war bescheiden.
And he would just sort of mention.
Er erwähnte nur beiläufig, welche Stars er getroffen hatte. Felix war überhaupt kein Angeber, das war keine Motivation. Er fand es einfach faszinierend, in dieser Welt unterwegs zu sein.
Er wollte schon gemocht werden, ja. Und da war halt schon der Sonny Boy, oder ist er vielleicht auch noch. Es ist keiner, der sich gewaltsam in den Vordergrund drängen wollte, der seine Eitelkeit in einer Art befriedigen muss, dass er sagt, jetzt wird hier alle tanzen an meiner Pfeife oder so. Sondern er ist jemand, also ich habe ihn als jemand erfahren, der da bedingungslos diese Euphorie hat. Felix ist halt jemand, der versucht, gute Laune und Optimismus zu verbreiten. So, und das hat er auch gemacht.
Vossen erweckt den Eindruck, alles im Griff zu haben bei der Produktion von I, Anna zusammen mit Eckels Firma Riva Film. Am Set in Hamburg verströmt er Zuversicht.
Wir liegen bei ungefähr 4 Millionen Euro. Ja, es war schwer genug, das zusammenzubringen. Das finde ich ja gut, überschaubar. Ja, viele haben auch gesagt, was, so viel? Nein, also das ist richtig, es ist überschaubar, das kann man sagen. Es ist ein Independent, aber also natürlich immer noch Low Budget, aber eben eher gehobenes Low Budget.
Routinier Eckelt bekommt aber handfeste Probleme durch den Filmneuling. Entgegen Vossens ersten Versprechungen geben weder die britische Filmförderung noch der Londoner Verleih Geld. Das verzögert den Drehbeginn und gefährdet nun auch die deutschen Fördergelder. Fossen bleibt unbeeindruckt.
Es gab für Felix da keine Niederlagen. Also es gab sozusagen nur den nächsten Schritt, den er tun wollte.
Immer wieder muss Eckelt nachhaken, Dokumente anmahnen. Immer wieder vertröstet ihn Fossen, ist schwer erreichbar.
Es war eben nur für mich diese völlige Unzuverlässigkeit, dass er eben zwischendurch über Wochen und Monate abgetaucht ist.
Schließlich kommt es zum Showdown zwischen den beiden. Felix Fossen besucht Michael Eckelt in Hamburg. Sie treffen sich im Szeneviertel Ottensen, nahe Eckels Firma, in einem Café.
Und dann hat er gesagt, ja, Ihnen würde das nicht passen, dass ich ja irgendwie diesen Skepsis vor mir hertragen würde und ich würde da von der Stimmung her nicht zu dem Projekt passen. Und dann habe ich gesagt, Felix, du hast echt eine Macke. Ja, das einzige Geld, was du hast für das Projekt, habe ich, ja. Und nicht willst du vor die Tür setzen, dann nehme ich das Geld wieder mit, ja. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und hat er gesagt, du hast eigentlich recht, du bist dabei. Und ich habe mir dann, bis heute höre ich mir von meinem Anwalt an, dass ich so blöd war, um diese Chance zu verpassen, aus dem Projekt auszusteigen.
Ianna wird am Ende mit viel Mühe, aber recht erfolgreich produziert. Der Film erntet auf der Berlinale und in vielen Kritiken einigen Beifall. Probleme mit der Abwicklung der letzten offenen Posten und der Schließung des Projekts hat Michael Eckelt aber bis heute. Vor allem, nachdem Felix Fossen im März 2015 verschwindet.
Also als ich erfahren habe, dass er sich abgesetzt hat, das konnte ich echt nicht glauben, obwohl es menschlich nicht glauben. Sachlich konnte ich das sehr wohl glauben, ja.
Wieso menschlich unverständlich und was war sachlich nachvollziehbar?
Naja, so wie er das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen hat, da könnte ich mir ja auch irgendwann vorstellen, irgendwo muss es ja herkommen, er muss ja dafür zahlen, ja. Es ist ja eine Frage, wem man das Geld aus der Tasche zieht. So. Also wenn man das halt seinen Freunden aus der Tasche zieht, das hätte ich nicht im Traum gedacht, ehrlich gesagt. Also es laufen in dem Geschäft ja genug Hasardeure rum, die anderen das Geld aus der Tasche ziehen und auf irgendwelchen Kosten leben. Damit muss man ja leben. Aber so, das hätte ich ihm echt nicht zugetraut.
Den eiskalten Betrüger will Eckelt in Fossen nicht sehen, glaubt nicht an einen lang geplanten und groß angelegten Betrug. Eher an Pläne, die gescheitert sind, und an einen Felix Fossen, der schließlich keinen anderen Ausweg mehr sieht, als zu fliehen.
Also ich möchte ihn überhaupt nicht reinwaschen oder so, aber ich glaube schon, dass er sich da natürlich ein schönes Leben auch mitfinanziert hat, aber ich glaube schon, dass er gedacht hat, er kriegt die Kurve, das glaube ich.
Auch Fossens Londoner Freunde halten das für denkbar. Chris Gabriel etwa, dessen echten Namen wir nicht nennen sollen.
Sein Traum wäre wohl gewesen, Filme zu machen, Erfolg zu haben. Und seine Investoren würden nur das mitbekommen und denken, alle Investitionen wären völlig korrekt und sie bekämen mehr Geld. Aber die Filme liefen nicht so gut. Obwohl Felix besessen davon war, Filme zu machen. Er wollte nicht mehr Börsengeschäfte machen. Dann steckte er neue Investitionen in neue Filme und machte wieder keinen Profit. So entstand dieser Teufelskreis, in dem er das Geld umherschob und versuchte, alle Bälle in der Luft zu halten, die am Ende aber offenbar herunterfielen. Ich war sehr, sehr überrascht. Das ist eines dieser seltsamen Dinge im Leben. Man glaubt, jemanden zu kennen und entdeckt dann, dass der eigene Eindruck, die eigene Einschätzung komplett irreführend war.
Sie hätten nicht gedacht, dass er Ihnen etwas vorspielt?
Nein, nein. Ich dachte, er sei intelligent, kann gut mit Geld umgehen und Filme machen. Felix hat eine Menge Energie, positive Energie. Er unterhält und bezaubert Leute, du kannst ihn zum Essen einladen und er unterhält sich problemlos mit jedem. Ich hätte nie gedacht, dass das Bild, das er uns vermittelte, teilweise oder sogar in Gänze erfunden war.
In Madrid, im Gebäude der spanischen Policía Nacional, erfahren wir von Polizeisprecherin Elisa Rebolo, wie Fossens Flucht vor der Wirklichkeit nach 349 Tagen endet. Streifenpolizisten in Valencia werden am 15. Februar 2016 auf den nervösen Mann aufmerksam. Bei der Ausweiskontrolle läuft Fossen weg, wird aber rasch festgenommen. Mit drei gefälschten Ausweisen und einer großen Menge Bargeld.
Bei der Hausdurchsuchung fanden die Polizisten zwei gefälschte Pässe, einen griechischen und einen niederländischen und einen echten deutschen Pass. Außerdem 11 Mobiltelefone, 6 Laptops und Datenträger sowie 244 Gramm Kokain und Utensilien, um es weiter zu verarbeiten.
Für Vossens Freunde und Investoren ein weiterer Schock. Das passt noch viel weniger zu ihrem Bild von dem 42-jährigen Deutschen. Sie alle wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Viele erhoffen sich jetzt ein klares Urteil der Justiz.
Wir wollen ihn sicherlich vor Gericht sehen, wo er seiner gerechten Strafe zugeführt und für sehr lange Zeit ins Gefängnis gesteckt werden sollte. Er hat uns sehr lange Zeit betrogen und hat ein bösartiges Spiel gespielt.
Andere fragen sich immer noch, wie geplant und bösartig Felix Vossen tatsächlich vorgegangen ist. Oder ob er am Ende nicht einfach Pech hatte, überfordert war. In der 7. und letzten Folge befasse ich mich mit der Jagd auf Felix Vossen, mit seiner Verhaftung und wie diese Geschichte wohl zu Ende geht.
Der talentierte Mr. Vossen, Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation: Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.